Halt, stopp, bevor es losgeht. Diese Folge wird euch präsentiert von der Volksbank in Ostwestfalen.
Und die Volksbank hat gerade ein richtig schönes Projekt laufen. Es heißt Gemeinsam statt einsam. Das Beste, jede und jeder kann ganz einfach mitmachen. Alles, was ihr braucht, ist ein selbstgebastelter Weihnachtsstern. Vorlagen findet ihr in den Volksbank-Geschäftsstellen und auf der Website. Oder ihr legt einfach selbst kreativ los und bastelt euren Stern frei Hand. Wenn euer Stern fertig ist, bringt ihr ihn bis zum 19. Dezember in eine Geschäftsstelle der Volksbank in Ostwestfalen. Und jetzt der wichtigste Teil. Für jeden abgegebenen Stern spendet die Volksbank 2 Euro an die Telefonseelsorge hier in der Region. Die leisten wirklich wichtige Arbeit. Sie sind da, wenn sonst niemand da ist. Rund um die Uhr, anonym und kostenlos. Da wird zugehört, getröstet und auch ganz praktisch geholfen. Gerade in der Weihnachtszeit bedeutet das vielen Menschen sehr viel. Also, werdet kreativ, bastelt einen Stern und tut damit richtig was Gutes. Alle Infos findet ihr auf Volksbank in ostwestfalen.de/Weihnachten oder direkt in den Geschäftsstellen. Und jetzt viel Spaß mit Plan B.
Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Frieda Wiczorek.
Mein Bielefeld-Geräusch.
Der Sound auf den Straßen beim Karneval der Kulturen.
Mein Bielefeld-Platz.
Der Bunker Ulmenwall.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Herzliche Menschen, bisschen stur, aber super weltoffen.
Frieda, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Total gerne. Frieda, du gehörst fest zur Bielefelder Kulturszene. Du organisierst den Karneval der Kulturen. Du bist Geschäftsführerin des Bunker Ulmenwalds. Was macht Kultur für dich so wichtig?
Kultur ist etwas, das uns Menschen einfach umgibt. Wir atmen das, wir leben damit, auch wenn viele sagen, ich habe gar nichts mit Kultur am Hut. Das stimmt nicht. Wir Menschen sind Kultur, wir leben in Kulturräumen miteinander und entwickeln uns stetig weiter. Und das ist das, was ich so spannend finde. Und Orte wie zum Beispiel der Bunker Ulmenwall, wo Menschen zusammenkommen und wirklich zusammen musizieren und neue Wege finden, sich auszudrücken künstlerisch, sind für mich einfach unheimlich wichtig.
Ja, Kultur ist ja durchaus ein fragiles Konstrukt, so wie ich das wahrnehme. Es ist immer auf Geld und Wohlwollen angewiesen. Nach meinem Gefühl ist Kultur auch oft irgendwie mit Kampf verbunden. Wie siehst du das?
Absolut, absolut. Mhm. Also es hat mehrere Ebenen. Das eine ist erstmal dieser Kampf, dass man natürlich, wenn man Kunst und Kultur macht, immer ein Stück seiner Seele preisgibt. Das heißt, die Menschen schauen dir direkt in die Seele und wenn man dann scheitert oder kritisiert wird, dann tut es doppelt weh. Mhm. Aber genau wie du gesagt hast, es ist halt ein unheimlich fragiles Geflecht, mit dem wir arbeiten, das ganz viele Menschen gar nicht wissen. Also wir sind angewiesen auf Fördermittel, von der Stadt, vom Land, die wir jedes Jahr neu beantragen müssen. Das heißt, wir können gar nicht langfristig planen. Wir können teilweise gar keine Kolleginnen oder Kollegen einstellen, weil wir nicht wissen, können wir sie vielleicht in einem halben Jahr noch bezahlen. Die Förderungen werden immer kleiner und natürlich ist es auch so toll, diese Bielefelder Kulturszene ist und so breit und so bunt. Aber im Grunde sind wir auch Konkurrenten um das Geld. Und das ist natürlich schwierig. Also man freut sich dann, wenn einen Antrag durchbekommen hat, aber man selber ist leer ausgegangen und man weiß dann nicht, wie man weiterarbeiten soll. Und da ist es immer so ein Lauern und Zusammenarbeiten und das ist wirklich ein harter Kampf.
Und das ist ein Jonglieren, ne? Also so ein stetiges Jonglieren. Du hast das ja gerade schon beschrieben. Mhm. Wie gehst du damit um? Also du musst ja von Natur aus irgendwie ein Typ sein, die sagt, ja, ich krieg das hin. Also eine kämpferische Natur.
Ja, absolut. Ja. Also wenn du in der Kunst und Kultur unterwegs bist, musst du brennen. Du musst für deine Projekte brennen. Du musst für deine Mitarbeitenden und deine KünstlerInnen brennen. Sonst funktioniert das einfach nicht. Und dann ist es halt so, du gehst ständig über deine Grenzen hinweg. Also wir haben keinen 9-to-5-Job, sondern wir wissen, das Projekt muss gemacht werden. Also arbeiten wir so lange, bis das Projekt fertig ist. Und teilweise bringen wir halt auch einfach Energie oder auch finanzielle Mittel selber auf, weil wir einfach ein tolles Ergebnis haben. haben wollen. Und das unterscheidet uns natürlich zum Beispiel von einem Wirtschaftsunternehmen. Also wir sind halt immer dabei zu gucken, dass wir das bestmöglichste Ergebnis mit sehr, sehr wenig Ressourcen machen können. Mhm. Und also gerade jetzt so in der freien Szene und in der Subkultur ist es natürlich so, wenn wir in die Hochkultur gehen, ist es da ein bisschen anders gelagert. Aber ich komme ja halt aus der freien Szene und da ist es wirklich immer an der Grenze sein und wirklich alles geben und auch immer Herzblut geben.
Du hast gerade gesagt, man muss dafür brennen. Hm. Woher nimmst du denn dieses Feuer? War das immer da?
Ich glaube, das war schon immer da, ja. Genau, also bei mir ist es wirklich so, wenn ich dann ein Kulturevent mache oder auch gerade beim Karneval der Kulturen und die Straße ist freigegeben und wir gehen los und ich bin ja die erste Person sozusagen, die in diese Menschenmasse läuft und die Leute lächeln mich an und haben so ein Glitzern in den Augen, dann weiß ich, okay, ich habe es richtig gemacht. Mhm. So, und das war wichtig, dass ich jetzt durch all diese schweren Gespräche gegangen bin und habe Sponsoren gesucht und habe mit den Behörden verhandelt und so weiter und so fort. Und ich meine auch gerade die politische Lage und auch die Sicherheitslage ist ja immer sehr brenzlig. Das heißt, man nimmt ein hohes Risiko auf. Aber wenn die Leute mich dann angucken, dann weiß ich, cool, die nehmen jetzt diese Momente mit nach Hause und erinnern sich. Und das ist das Allerwichtigste. Und deswegen mache ich so gerne weiter und motiviere mich auch. Oder auch, wenn ich die Gruppen treffe, so Weihnachten zum Beispiel. Also das, was ja wirklich sehr weit weg ist vom Karneval. Mhm. Und die lächeln mich so an und denke ich so, ja, cool, nein, für euch mache ich das total gerne. Ja. Und im Bunker ist das ja auch so, wenn die Bands reinkommen und sich freuen und sich diesen sehr, sehr speziellen Ort angucken, manchmal auch total schockiert sind über diese Mittelbühne, die ja nun wirklich mega klein ist, und sich überlegen so, oh Gott, wie spielen wir denn jetzt in so einer, auf so einer Mittelbühne und dann nachher so begeistert rausgehen, das sind die Momente, die einfach mich antreiben, weiterzumachen.
Und das macht deinen Speicher voll?
Ja, das macht meinen Speicher voll. Ja. Auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Wie ist es mit dir gestartet?
Oh, ganz wild. Ich habe als junges Mädchen habe ich viel Theater gespielt und war in einer Tanzformation, so Jazz, Modern, Ballett. Und die wurde mal angefragt von den Organisatoren von Karneval der Kulturen für einige Auftritte und unter anderem halt auch beim Goldenen Thronjubiläum der Queen in London. Und dann das war mega spannend. Und dann sind wir da halt hingefahren und so und sind da aufgetreten und das war alles sehr, sehr aufregend. Und diese königliche Familie, die da saß, die Queen durfte nicht anwesend sein, weil dieser Soca-Tanz, der ja zum Karneval, also zum karibischen Karneval gehört, halt für sie beleidigend ist, weil der natürlich sehr sexuell oder sexualisiert ist. Aber trotzdem dann diese königliche Familie und Harry, der immer gewunken hat. Und wenn man zurückgewunken hat, kriegt man Ärger von diesen ganzen Fernsehübertragungsmenschen. Und dann wurden wir halt im Buckingham Palace so auf diesem Vorhof dann so eingesperrt, sage ich mal, mit anderen Gruppen, die ausgewählt waren. Und haben halt von da dann noch irgendwie Diana Ross angeguckt und die ganzen Veteranen, die da auf ihren kleinen Motorrollern vorbeifuhren und so. Und das war total spannend. Irgendwann kam dann halt auch die Queen und dann ging die halt an uns vorbei und hat uns die Hand geschüttelt und so. Ne? Und dann stehst du da so als kleines Mädchen aus Bielefeld und denkst so, oh, okay.
Der hat die Queen die Hand geschüttelt. Ach, was.
Also total abgedreht. So, ne? Ja. Und genau, und dann habe ich halt mit Shademakers, also mit dem Karnevalsorganisationsclub, ganz viele weitere tolle Projekte gemacht. War auch lange für die immer wieder mal in England, habe da auch an der Schule gearbeitet und ja, dann bin ich irgendwie hängen geblieben. Das war so, das hat so mein Herz berührt. Und genau, 2012 bin ich dann, nachdem ich mein Studium in Bremen abgeschlossen habe, dann komplett rüber gewechselt wieder nach Bielefeld. War eigentlich überhaupt nicht mein Plan. Ich wollte was ganz anderes machen.
Was eigentlich wolltest du machen?
Also ich wollte schon in der Kultur bleiben, aber ich hätte gerne Theaterregie studiert oder irgendwie ins Kulturmanagement. In ein etwas etablierteres Kulturmanagement gegangen, aber dann hat halt Uschi angerufen vom Karneval, hat gesagt, ey Frieda, wir brauchen dich. Und ich so, ja, ich komme. Mhm. Das war auch ein sehr harter Start, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in so eine künstlerische Selbstständigkeit zu gehen, ohne jemanden, der dich wirklich gut an die Hand nimmt, das war schon auch finanziell wirklich schwierig. Mhm. War ich sehr, sehr dankbar, dass meine Mama sehr tolerant war und mich da auch supportet hat. Genau, und dann ist Uschi ja sehr schwer erkrankt und ich habe den Karneval ab 2015 übernommen. Und wie das so manchmal ist mit Träumen, können sie auch manchmal zu Albträumen werden. Ne? Also finanzielle Situation ist natürlich nie richtig geklärt. Im letzten Jahr sind wir auf sehr viel Geld auch sitzen geblieben, weil eine Förderung geplatzt ist. Aber trotzdem ist es halt einfach so, wir freuen uns für die Stadt, so ein tolles, großes Event machen zu können. Ich sage immer wir, weil mein Verein ist zwar sehr, sehr klein mittlerweile, aber es gibt noch Leute, die mich da auch unterstützen. Und wir das zusammen durchführen. Mhm. Und das ist halt wirklich eine ganz tolle Sache. Und ich finde einfach, wenn ich dann wieder von den Londoner Gruppen, die ja leider durch den Brexit auch nicht mehr ganz so häufig herkommen können, aber wenn die wieder irgendwie mir einen Artikel schicken, dass in London Bielefeld erwähnt wird als coolste Karnevalstadt, dann denke ich so, hey, hä, haben wir es oder haben wir es nicht? Ne? Und ich finde, das ist halt einfach total toll.
Ja, stark, super gut. Und du bist immer irgendwie reingepurzelt in deine Sachen, ne? Ist absolut. Das so Story of your life?
Ja, absolut, absolut, absolut. Ja. Ich habe irgendwie nie, also ja, ich hatte Pläne, aber eben, wie eben schon gesagt, die haben dann immer so Biegungen und Umwege genommen und ich glaube, das ist auch das Gute. Das Gleiche mit dem Bunker, ne? Also ich bin dann ja schwanger geworden und als dann mein Sohn da war, dann habe ich überlegt, so mit der Selbstständigkeit ist so ein bisschen schwierig und dann war halt diese Bunker Stelle ausgeschrieben und das hat halt super gepasst. Und es überschneidet sich natürlich auch von den Arbeitsbereichen. Und ich kannte halt schon sehr viele auch Kulturpolitiker. Das heißt, ich habe ja nicht von null wieder angefangen. Und der Bunker ist natürlich auch ein toller Ort, wo man viel machen und viel gestalten kann. Und es ist ein sehr, sehr wichtiger Ort in Bielefeld,
ja, total.
Der ja auch so eine ähnliche Strahlkraft hat, ja, bis nach New York und so. Und also von daher total klasse. Und jetzt vor anderthalb Jahren kam dann noch der Johannes Voigt von der Uni und sagt, hey Frieda, wir haben hier einen neuen Studiengang, eigentlich suche Praktikumsplätze für meine Studierenden. Und ich so, ja, wir können das mal gucken, wir sind jetzt kein normaler Praktikumsbetrieb, aber wenn du willst, schick mal jemanden. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da nicht so externe Dozentin sein möchte. Ja. Und das mache ich jetzt im dritten Semester und freue mich halt immer total und denke immer so, hoffentlich kann ich dem was beibringen. Ja. Aber mein Ziel ist halt da auch all das, was ich halt in diesen Jahren mir sehr hart erarbeitet habe als Frau, auch in so einer männergeprägten Welt, den jungen Menschen mit auf den Weg zu geben und zu sagen, hey, traut euch im öffentlichen Raum zu veranstalten und zeigt das, was ihr könnt, bringt Menschen zusammen, macht diese Stadt einfach lebenswert, bunt und vielfältig. Ja. Und ich glaube, da sind ganz, also ich glaube nicht, sondern ich weiß, da sind sehr viele junge, tolle Menschen in diesem Studiengang, die rausgehen und das machen werden.
Ja.
Das freut mich auch.
Du glitzerst in den Augen, wenn du davon erzählst. Ne? Du bist reingepurzelt in all die Dinge. Deine Pläne waren ganz anders. Jetzt bist du aber da, wo du bist.
No.
Jetzt eine wirklich gestandene, selbstbewusste, straighte Frau.
Ja, war aber auch ein harter Weg.
Ja.
Ja.
So bist du nicht losgegangen, ne? Mit diesem Standing. Ja.
Nee, überhaupt nicht.
Wer tut das schon, ne?
Ja, aber wer tut das schon? Und also ich glaube, ich hatte da verdammt viel Glück, muss man auch sagen. Mhm. Also auch als Frau und auch als junge Frau. Es gab viele Situationen, wo man nicht ernst genommen wird, wo nicht auf Augenhöhe mit einem gesprochen wird. Aber ich glaube, da muss man einfach dann hart bleiben und so ein kleiner Wadenbeißer. Und einfach dranbleiben und auch immer wieder so Respekt einfordern. Das ist schon wichtig. Also man sollte vielleicht nicht über die Grenze gehen, dass man irgendwann dann als hysterisch oder so gilt. Das ist ja leider so.
Ja,
ne?
Ja,
es passiert, gibt halt die Frechen und es gibt die hysterischen Frauen, was ich immer noch total schlimm finde.
Ist das?
Dass man so in so Kategorien gesteckt wird. Aber wir müssen sehr selbstbewusst da rausgehen und sagen, hallo, hier sind wir und wir trauen uns.
Wir hatten gerade letztens die Diskussion im Freundeskreis, ein Mann, der bestimmt ist bestimmt und eine Frau, die bestimmt ist hysterisch.
Genau.
Das ist halt immer noch ein Problem, ne?
Absolut, absolut. Und auch dieses ganz häufig, dass man, also ich bin ja auch sehr klein, dass wenn man reinkommt und zwischen diesen sehr großen Männern steht, dass man immer behandelt wird wie so ein kleines Mädchen. Und gut, jetzt komme ich in das Alter, wo ich kein Mädchen mehr bin, aber, aber es ist trotzdem immer so von oben herab und das finde ich halt total schwierig.
Gab es da für dich eine Strategie, wie du dich durchgesetzt hast?
Ja, also die Strategie war, glaube ich, einfach wirklich nicht aufzugeben und immer wieder hinzugehen und zu sagen, hier, ich mache das weiter und hier bin ich und an mir kommt ihr auch nicht vorbei. Ich glaube, das war auch immer diese Ernsthaftigkeit vom Karneval, weil ich das ja auch als Erbe angesehen habe und habe gedacht, so, das muss jetzt weitergetragen werden, im Bunker genauso. Ne? Es muss weitergetragen werden, dieser Name muss existieren, diese Institution muss weitergehen. Aber ich sehe natürlich auch immer den Fortschritt, also gerade jetzt im Bunker, wo wir uns ja auch komplett neu aufstellen, wo wir einen neuen Vorstand haben, einen viel jüngeren, diversen. Und diese sehr jungen, nein, sehr jungen nicht, aber diese jungen Menschen, diese divers aufgestellten, wirklich kulturell super interessierten Menschen, jungen Menschen treffen halt auf diese sehr alteingesessene Blase. Da auch zu vermitteln und zu sagen, ja, ich verstehe beide Lager. Wir können aber so, wie es war, nicht weitermachen, alleine schon aus finanziellen Gründen nicht. Wir müssen einen Weg dazwischen finden und dann eine Idee zu entwickeln, wie kann dieser Ort sich neu erfinden und neu weitermachen. Und das ist, glaube ich, so eine Motivation, die mich antreibt und die dann mich aber auch so hart macht, dass ich halt immer wieder in so Gespräche gehe und sage, hallo, hier bin ich. Ja. Und ne, ich habe eine Vision, die muss jetzt umgesetzt werden. So.
Wadenbeißer hast du eben
gesagt. Ja, absolut.
Also du kannst dich richtig festkrallen mit deinen Zähnen in die Wade und so lange schütteln, bis...
Ich glaube schon. Also das hat mal jemand in England zu mir gesagt, ich wäre ein Wadenbeißer.
Was ja auch durchaus was Gutes ist, ne? Ja. Das ist so negativ besetzt, aber es ist total was Gutes, ne? Durchsetzungsvermögen.
Ja, absolut. Absolut. Also bei einem Mann würde das auch nicht als Wadenbeißer, glaube ich, tituliert werden.
Nein.
So, der würde dann wahrscheinlich als sehr zielgerichtet oder so, ne? Und von daher...
Straight und cool.
Absolut, genau. Und deswegen, ich kann das nur empfehlen. Geht da raus und versteckt euch nicht, ne? Und nicht bei jedem kleinen Nein irgendwie aufgeben, sondern weitermachen.
Ja. Auch da schwingt ja die ganze Zeit dieser Kampf mit, ne? Also es muss irgendwie weitergehen, es muss finanziell weitergehen. Und mit diesem Selbstbewusstsein und mit dieser Wadenbeißerei, das ist so blöd jetzt, aber ne? wie du da so reingehst, bist du auch so aufgewachsen? Warst du auch schon ein zielstrebiges Kind?
Nee. Also ich bin sehr katholisch aufgewachsen und ich war super gut behütet, ne, so, aber ja, nö, so richtig zielstrebig war ich nicht, würde ich sagen. Ich war jetzt, glaube ich, auch nicht die beste Schülerin. Ich habe mich da so ein bisschen gemogelt auch nicht, aber genau, und habe aber schon in dieser Schulzeit relativ schnell festgestellt, Theaterspielen ist irgendwie so mein Ding und hatte eine super tolle Theaterlehrerin und habe viel getanzt und tollen Tanzlehrer gehabt und so. Und dann hatte ich einen Vater, der mich total toll supportet hat und der hat halt immer gesagt, du kannst alles werden, was du möchtest, du musst es nur gut vorbereiten. Und ich glaube, daran ist das in meinem Kopf so, hat sich so manifestiert, dass man irgendwie einen Plan haben muss und sich vorbereiten muss. Und meine Mama hat mich natürlich auch mega toll supportet, das will ich jetzt gar nicht sagen. Yeah. Für die war das, glaube ich, so ein bisschen schwieriger, auch manchmal zu verstehen, welche Schritte ich da jetzt gehe. Aber sie war halt auch immer da und hat gesagt, okay, mach. Ne? Also es gab natürlich auch Momente, wo sie dann gesagt hat, nee, willst du nicht lieber irgendwie mal irgendwie ein bisschen konservativer oder halte ich mal zurück oder nicht so laut oder stell dich nicht immer in die erste Reihe und sag deine Meinung und so. Mhm. Aber das kam natürlich auch so ein bisschen aus ihrer Erziehung her.
Ja, ja, klar.
Ganz genau. Und ich habe aber zwischendurch auch noch eine klassische Ausbildung gemacht. Ich bin ja gelernte Verlagskauffrau. Mhm. Ne, das habe ich auch noch gemacht zwischendurch, weil nach der Schule wollte ich gerne Theaterregie studieren und das ist ja sehr schwierig und hatte dann auch Vorsprechen und die nehmen halt immer nur einen pro Jahrgang. Und dann hatte man mir in München gesagt, ey, total viel Talent, aber du bist wahnsinnig jung. Und da meine Eltern, also da haben die wirklich einen Cut gemacht, haben gesagt, okay, nee, also ein Jahr rumgammeln geht's nicht, du machst jetzt erstmal eine Ausbildung. Genau, und das habe ich dann auch gemacht. Von da aus bin ich dann weiter gestartet. Und ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung.
Ja, falls dir nochmal eine Grundlage gegeben hat, wahrscheinlich.
Ja,
für
absolut. Ich habe ja auch Wirtschaft studiert, ne? Also es ist nicht so, dass ich dann irgendwie an dem abgeschworen habe. Also ich bin halt immer so zwischen konservativ und verrückt irgendwo unterwegs.
Eigentlich eine tolle Mischung, oder?
Ja, absolut.
Also so die bodenständigen Werte plus dann die Visionen und das Kämpferische.
Ja.
So eigentlich.
Also ich habe total Glück, ne, mit meinem Leben. Also dass ich eigentlich alles machen kann, worauf ich Lust habe. Also alles, was im Rahmen ist natürlich, und auf der anderen Seite aber eine gute Basis habe. Und das ist natürlich, das ist nicht jedem gegeben, das weiß ich auch, aber vielleicht kann ich dadurch meine, was ich dadurch so schaffen kann, vielleicht dann an Leute weitergeben, die dann damit weiterarbeiten.
Ja, und ich meine, in dem Moment, wo du, wo dir das bewusst ist, wo dir dieses Privileg auch bewusst ist, und du das so einkreisen kannst für dich, ist das natürlich schon mal super, ne?
Ja, dann kannst absolut.
Du auch nochmal weitergeben.
Mhm. Ja.
Ja.
Aber mir ist auch immer dran gelegen, der neuen Generation von kulturmachenden Personen die Härte und diesen Kampf mitzugeben. Also dass es kein glitzernder Ponyhof ist und man trifft nur die coolen Stars und alles ist schick, sondern es ist halt echt ein harter Kampf. Und wenn kein Geld da ist, dann muss man auch ran und Toiletten putzen und weiß was ich, aufräumen und abends sich dann in die Glitzerrobe schmeißen, um den Sponsor anzusprechen. Ne? All das ist halt in der Kultur ganz nah beieinander und das versuche ich halt auch zu vermitteln.
Wie sind da die Reaktionen gerade bei jüngeren Menschen?
Unterschiedlich. Also teilweise wirklich sehr ehrlich, das finde ich toll. Es gibt viele, die dann auch sagen, also gerade vor meinen Studierenden, oh nee, da habe ich keine Lust drauf, das will ich nicht. Ich möchte lieber in eine Kulturinstitution oder vielleicht sogar in die Kulturverwaltung gehen, wo ich weiß, so ich habe meinen 9-to-5-Job, jeden Monat kommt das Geld total sicher. Und es gibt Leute, die sagen, ja okay, dann ist das so, dann probiere ich das. Ja. Ich glaube, da kommt dann dieses Feuer wieder dazu, von dem ich eben gesprochen habe, wenn du brennst, dann ist es dir auch egal, was du tust, weil du möchtest, dass es ein Erfolg wird, dann putzt du halt auch die Toilette.
Ja.
So, ne? Und genau, und aber die jungen Menschen haben da unterschiedliche Ansichten. Und ja. Das finde ich total gut.
Nimmst du das auch wahr, dass das Sicherheitsbedürfnis bei jüngeren Menschen häufig größer ist, als es in unserer Generation vielleicht war?
Ja. Ja. Absolut.
Das ist spannend, ne?
Total, total. Also es gibt die wirklich Wagemutigen, die sagen, ist mir egal, ich mache einfach. Mhm. Aber es gibt auch wirklich viele, die sagen, nee, mir ist das total wichtig, dass ich abgesichert bin, dass ich weiß, wo ich stehe, dass mein Job gesichert ist, dass ich nicht jeden Tag irgendwie gucken muss, wann kommt der nächste Antrag, den ich ausfüllen muss. Das auf jeden Fall. Und das finde ich sehr, sehr ehrlich.
Ja.
Weil ich zum Beispiel wusste ja überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Ich bin da ja einfach so auch ein bisschen naiv einfach reingesprungen, ne? So.
Naja, wobei manchmal so ein bisschen Naivität, glaube ich, auch total hilfreich ist, ne? Weil sonst ganz viele Sachen, von denen man, auf die man so zurückguckt, hätte es wahrscheinlich nie gemacht, wenn man im Nachhinein gewusst hätte, oh Gott, wo geht denn das nochmal hin, ne?
Ja,
aber
auf jeden Fall.
Viele Chancen wären dann natürlich auch hinüber.
Ja, absolut, ja. Absolut.
Was ich gerade so gedacht habe, ich höre noch so ein ganz kleines bisschen Wehmut bei dir, wenn es um das Regiefach geht.
Mhm.
Ist das so?
Ja, ach, ja, ein bisschen, aber ich denke, eigentlich war es eine gute Entscheidung, weil ich glaube, so Theaterleben ist auch sehr hart und es ist auch viel Kampf. Und ich konnte ja in vielen Bildungsprojekten, die wir mit Shademakers gemacht haben, auch tolle Inszenierungen machen, die wir dann im Hangar 21 zum Beispiel aufgeführt haben oder so. Also von daher ist es schon okay. Ne, also ich frage mich manchmal, was wäre gewesen, wenn ich diesen Weg wirklich weitergegangen wäre. Aber ich glaube, das ist so okay. Ja, doch eigentlich bin ich ganz zufrieden damit.
Also sowas wie ein Frieden?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Ich habe auch zwischenzeitlich immer wieder die Gedanken und denke so, ich habe ja zwischendurch auch mal in der freien Wirtschaft gearbeitet. Soll ich mal zurückgehen? Soll ich nochmal so Bürohengst werden oder so? Oder Straßenbahnfahrerin oder manchmal auch so beim Discount-Verkäuferin? Das sind so Ideen, wenn es wirklich schlecht ist und man wirklich gerade so ganz dunkle Tage hat. Und dann denke ich mir immer so, nee, lohnt sich nicht. Habe ich keinen Bock drauf.
Ja, aber es würde auch überhaupt nicht zu deinem Feuer passen, ne?
Ja, oder ich würde die ganzen Sachen da umorganisieren.
Ja, wahrscheinlich. Genau.
Ja, nee, aber nee, eigentlich ist das alles gut. Ich glaube, ich würde alles nochmal so machen.
Boah, was für ein Fazit, oder?
Ja, total.
Krass. Bist du schon bei dir so?
Na, manchmal biege ich nochmal ab. Ja. Aber ja, ich komme jetzt an so einen Punkt, wo ich denke, okay, ich weiß, wer ich bin und ich muss aber auch langsamer machen. Und ein bisschen auf mich achten, damit das Feuer noch länger brennen kann.
Mhm.
Ja, aber so ein bisschen bewusster wird man, ne? Mit dem Alter.
Ja, wie alt bist du jetzt genau?
Ich bin jetzt 44.
Hm? 44, ja. Mhm.
Wahnsinn. Also, fühlt sich nicht so an.
Hast du das auch ganz oft, also ich denke, dass ich habe das auch schon so oft im Podcast erzählt, dass ich denke, was, wie kann das denn sein?
Ja,
46,
ich auch.
Ich war doch eben noch 20 und ich bin doch richtig cool noch und
ja,
so.
Ja, absolut, ja. Mhm. Genau, aber es ist halt so. Und irgendwie denke ich aber auch, es ist absolut okay, dass es so ist.
Voll.
Ne, weil wenn ich jetzt noch 20 wäre, weiß ich nicht. Also muss nicht. Also man lernt ja trotzdem dazu. Man hat ja dann andere Lebensbereiche, in dem man irgendwie auch noch cool sein kann. So.
Voll, ja.
Ne, also von daher ist es für mich gerade voll okay.
Ja, und ich bin der größte Fan der 40er, die du dir vorstellen kannst.
Also. Ja.
Ganz, ganz toll.
Ja, ja. Außerdem die anderen werden ja auch alle älter, ne?
Ja, Eva, das ist immer ganz schön.
Ja, meine Mutter, die ist letztes Jahr 80 geworden. Und jetzt ist es immer so, wenn einer drumherum 80 wird oder hier so Mick Jagger oder so, guck mal, der ist auch 80. Gut, ich meine, die haben jetzt ein anderes Fitnesslevel, ne? Das ist schon klar. Aber wo man dann denkt, ja, cool, ne? Die werden halt auch älter. Und das ist halt der Lauf der Dinge, ne?
Ja, es ist so. Wir haben eben, das kann ich vielleicht mal ganz kurz verraten, in unserem Vorgespräch uns auch gerade mal über gesundheitliche Dinge ausgetauscht, ne? Das ist natürlich auch haarig, wenn solche Gespräche, ne, erstmal beginnen mit, und was macht deine Schulter, was macht dein Knie, was macht das? Ja, es gehört jetzt irgendwie dazu.
Auf jeden Fall. Und älter werden ist nichts für Feiglinge, ne?
Nein, ich glaube auch.
Ich dachte immer früher, das ist so ein platter Spruch, aber es ist so. Wenn man morgens aufstehen muss, erstmal seine Knochen sortieren, dann
also
loslaufen.
Ehrlich,
kann.
wirklich. Ja. Das finde ich ganz bescheuert. Ich habe jetzt so eine Schultergeschichte und ich schlafe normalerweise immer auf dem Bauch, kann ich jetzt aber nicht wegen der Schulter. Jetzt, also, und dann war ich morgens auf und denke, ach du liebe Güte, hast dich wieder auf den Bauch gedreht. Hilfe, oh nein, ich komme nicht raus.
Also, das kann ich schon, seit ich 25 bin, nicht mehr auf dem Bauch schlafen. Ich beneide dich so sehr.
Ehrlich?
Ja, geht nicht.
Ach was, nee, eigentlich bis auf die Schulter. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei das schieben wir jetzt einfach mal weg. Hör
auf
mal,
jeden
das
Fall.
Geht jetzt.
Weg.
Du musst unglaublich viel auch unter einen Hut kriegen, ne?
Ja.
Beruf, Familie, du selbst als Person.
Auch die findet eigentlich nicht so viel statt.
Nein?
Nie.
Nee, keine Zeit.
Nee, also es ist irgendwie, wie soll ich das beschreiben? Also mein Alltag dreht sich halt schon um all das, was ich tue. Und das bin halt alles ich. Das heißt, da ist gar, also ich habe ja gar kein, also da ist kein Platz mehr für Hobbys, weil meine Hobbys sind meine Berufe sozusagen. Und klar, mein kleiner Sohn, ne, da muss man jetzt, der wird jetzt älter, der fängt jetzt auch an mit Hobbys. Das heißt, da muss man dann Mama-Taxi oder Mama-Bringdienst machen. Und ansonsten bin ich echt froh, wenn ich dann abends auch mal zu Hause bin und einfach mal auch mit keinem sprechen muss.
Das ist toll, ne?
Ja, ja, ja. Mega. Ja. Und ich fahre jetzt über Silvester bei meiner Freundin oben im Norden. Wir haben den ganzen Tag so einen Pöltertag gemacht, also die mit ihrer Familie und meine Familie dazu, und wir haben halt so auf so einem riesigen Sofa gelegen und haben so Filme geguckt und ich dachte, wow, das habe ich seit Jahren nicht gemacht, das war so entspannt.
Toll, ne?
Das war toll, ja, das mache ich irgendwann nochmal, habe ich mir vorgenommen.
Ja, das ist gut.
Ja, das ist eine neue Lebensqualität, aber das habe ich selten.
Ja, bräuchtest du das? Ist das was dir fehlt, wo du sagst...
Jetzt, wo ich weiß, dass es das gibt.
Ja.
Ja. Ein bisschen Ruhe und Frieden ist manchmal ganz schön. Also ich habe jetzt auch zwei Handys, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat eine gute Freundin hat mich da überredet und mein Ehemann, das muss ich jetzt auch sagen, der hat es sogar zuerst gesagt, aber ich habe natürlich wieder nicht auf ihn gehört, dass ich einfach mal am Wochenende das andere Handy weglege.
Ja.
Weil wenn man viel mit Ehrenamtlern arbeitet, so toll das ist und ich die alle ganz, ganz toll lieb habe und sie auch sehr schätze, es ist dann doch immer so, dass sie zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten was wollen und man selber einfach gucken muss, wie haushalte ich damit. Ja. Und dadurch, wie ich ja gesagt habe, da das mein Leben ist, gucke ich halt auch ständig. Ne? Das heißt, ich muss mich selber auch reglementieren.
Ja.
Ich war letztes Jahr das allererste Mal im Urlaub ohne Handy. Das war toll. Das war richtig toll.
Ohne das Diensthandy. Okay, das kann ich nachvollziehen, aber also jetzt so ganz ohne Handy könnte ich mir nicht.
Andere waren noch da, alleine schon, um die Hörspiele für meinen Sohn abzuspielen.
Ja, genau, okay. Ja, aber das ist so wichtig, ne, die Grenzen da zu setzen, zu sagen.
Aber das ist auch ein langer Prozess, ne?
Es hat auch was mit Abgeben zu tun. Ne? Kannst du gut abgeben. Die hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können.
Nein, und es hat natürlich auch was so noch aus dieser Selbstständigkeitszeit, ja, ne, dass man denkt, ich könnte ja einen Job verpassen oder es ist irgendwas total Wichtiges, aber eigentlich kann jedes Problem auch warten. Und es wartet leider auch.
Ja, aber die Erkenntnis ist so wichtig, ne?
Ja.
Absolut. Wenn man so schnell in dieses Gefühl kommt von, ich bin unentbehrlich.
Ja.
Und das.
Aber man ist es. Man ist es einfach. Ja, ja. Und das zu erkennen, ist eigentlich ganz cool.
Ja, voll schön.
Ja.
Frieda, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, für den Bunker, für den Karneval, für alle deine Projekte und für dich und deine Polterparty.
Ja, danke. Vielen Dank und dir auch alles Gute.
Dankeschön.
Bielefelder. Der Podcast für Stadtmenschen wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.
Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ostwestfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur. Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.